The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 5. Mai. My Way spielte die Bundeswehr feierlich für Gerhard Schröder bei seinem großen Zapfenstreich als scheidender Bundeskanzler im Jahre 2005. Unter Tränen hörte er den Song, den seine damalige Frau Doris für ihn ausgesucht hatte, weil so war er eben, der Gerhard Schröder, einer, der immer seinen ganz eigenen Weg gegangen war. Diese Eigenart bekam in den Jahren danach einen faden Beigeschmack, vor allem für seine eigene Partei. Die SPD haderte nicht nur mit dem politischen Erbe der Hartz-IV-Reformen, die Schröder stets verteidigte.
Meine Vorstellung, da ist Lafontaine wahrscheinlich anders, von Sozialdemokratie ist doch nicht, die Menschen ruhig zu stellen, sondern sie in die Lage zu versetzen, selbstbewusst für sich selber und ihre Familien zu sorgen.
Aber es war vor allem seine Nähe zu russischen Staatskonzernen, die den Genossen aufstieß, und sein Verhältnis zu Wladimir Putin, über den er bei uns im Interview sagte:
Wladimir Putin, der wirklich mein Freund ist.
Seit dem Überfall auf die Ukraine ist Schröder isoliert in der Politik. Er reiste nach Moskau zu Gesprächen mit Putin. Der Altkanzler behauptet, der Kreml hätte einen Willen zu einer Verhandlungslösung. Parteisanktionen wurden bisher abgewiesen, aber seine Sonderrechte auf ein eigenes Büro im Bundestag und Mitarbeiter, die vom Steuergeld finanziert werden, die ist er los. Und dagegen hat er geklagt. Bei mir ist The Pioneer-Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner. Guten Morgen, Rasmus.
Ja, grüß dich, Chelsea.
Schröders Klage wurde abgewiesen. Was bedeutet das genau?
Naja, es ist eine Entscheidung in erster Instanz. Das Verwaltungsgericht hier in Berlin, das hat entschieden und sieht keinen Anspruch für ein Büro im Bundestag. Und das hatte ja Chelsea unter den Linden und ausgerechnet gegenüber der russischen Botschaft. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dieser Rechtsstreit wird in die nächste Instanz gehen. Schröder ist keiner, der klein beigibt. Allerdings, es geht hier allein um das Büro und die Mitarbeiter. Das ist ihm gestrichen worden durch den Haushaltsausschuss. Den Personenschutz, den hat er behalten dürfen. Mhm.
Aber warum darf Angela Merkel ihr Büro behalten, Gerhard Schröder aber nicht? Wie lautet die Begründung des Bundestags?
Tja, interessanterweise kamen die Worte Russland oder Putin oder Ukraine gar nicht vor in der Begründung. Die Begründung seitens des Bundes war rein formal, also dass Schröder gar keine fortwirkenden Verpflichtungen aus seiner Kanzlerschaft mehr wahrnimmt. Und das ist tatsächlich formal. Man kann natürlich auch fragen, welche Verpflichtungen nimmt Angela Merkel noch wahr als Kanzlerin AD? Warum braucht sie dafür 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ich denke, irgendwann wird sich der Haushaltsausschuss, Chelsea, auch nochmal damit beschäftigen.
Mhm. Welche Rolle spielt Schröder eigentlich noch?
Ich würde sagen, er ist maximal isoliert. In der SPD durfte er zwar bleiben, das hat ein Schiedsgericht festgestellt Anfang März. Und im Moment zeigt er sich, Schröder, vor allem als Privatmann. Diese Woche hatte er Hochzeitstag, das haben wir dann auch gesehen, bei Instagram. Aber ab und zu mal in Social Media ein Foto von ihm, ich weiß nicht mehr, ist im Moment nicht zu sehen. Aber Chelsea, ich glaube, das hat er sich wirklich selber eingebrockt.
Nimmt fast schon tragische Züge an, für mein Empfinden. Vielen Dank, Rasmus.
Gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. US-Präsident Joe Biden will es nochmal wissen und kandidiert ein zweites Mal für den Posten im Weißen Haus. Welche Strategie er dabei verfolgt, das bespreche ich gleich mit dem politischen Strategieberater Julius Vandala.
Joe Biden will, dass dieser Wahlkampf im Endeffekt ein Choice zwischen frei und unfrei ist. Dementsprechend zwischen Demokraten und Republikanern.
Unsere Wall Street-Reporterin Anne Schwedt kennt die neuen Zahlen von Apple und Shell. In Schleswig-Holstein gibt es Nachrichten aus dem Weltall. Und auch im Jahr 2023 fehlt vielen Deutschen die Fantasie für ein gutes Passwort.
When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America. And we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too.
Joe Biden hat vor kurzem seine erneute Kandidatur für das Weiße Haus bekannt gegeben. Nun sprechen alle über sein Alter. Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre Biden 86 Jahre alt. Zu alt für einen Präsidenten? Und hat er eine reale Chance gegen Donald Trump, der ebenfalls wieder kandidieren möchte? Welche Strategie Joe Biden nun fährt, das bespreche ich jetzt mit Julius van der Laar. Er ist Kampagnen- und Strategieberater und hat unter anderem beim Wahlkampf von Barack Obama mitgewirkt. Guten Morgen, Julius van der Laar.
Guten Morgen, liebe Chelsea.
Vor gut anderthalb Wochen wurde es offiziell, Joe Biden strebt eine zweite Amtszeit an. Aber mehr als die Hälfte der Demokraten will das eigentlich nicht. Warum macht er es trotzdem?
Nee, Joe Biden sagt natürlich, ich hatte zwei gute Jahre. Die erste Amtszeit habe ich wirklich geliefert. Und wenn man rein auf die Zahlen schaut, dann muss man auch sagen, Joe Biden hat mehr Arbeitsplätze in diesen ersten zwei Jahren seiner Präsidentschaft kreiert, als je ein Präsident in derselben Zeit zuvor. Insofern, die Wirtschaft läuft natürlich noch nicht so, wie er sich's wünschte, aber Deficit Reduction Act, ne? Was erneuerbare Energien betrifft, was Klimawandel betrifft. Er hat unheimlich viel umgesetzt in diesen zwei Jahren. Und außerdem sagt er natürlich auch, ey, Moment mal, Leute, ich bin der Einzige, der bis jetzt Donald Trump geschlagen hat. Meine Umfragen sind besser als die von Donald Trump. Ich glaube, ich kann nochmal gewinnen.
Wie aussagekräftig sind diese Umfragen in deiner Erfahrung?
In meiner Erfahrung, gut anderthalb Jahre vor der eigentlichen Wahl, sind absolut überhaupt nicht aussagekräftig. Vor allem, weil wir natürlich auch noch sagen müssen, was passiert denn alles noch mit Donald Trump? Wie viel Gerichtsverfahren wird es noch geben? Und vor allem auch, bis zur Wahl wird Joe Biden auch noch mal 18 Monate älter sein. Ne? Was passiert bis dahin noch alles? Insofern, ich glaube, auf die Umfragen muss man aktuell noch nicht viel geben. Das Einzige, was man vielleicht auch noch aus der Perspektive von Joe Biden sagen könnte, ist natürlich, dass er sagt, wer hat denn eine bessere Chance als ich? Kamala Harris steht deutlich schlechter da. Ne? Wenn ich mir die ganzen anderen Demokraten anschaue, egal ob es Pete Buttigieg oder auch andere sind, auch die sind nicht so gut aufgestellt. Insofern, ich bin wahrscheinlich in der besten Lage, Trump oder auch jeden anderen Republikaner zu schlagen. Und deshalb kandidiere ich nochmal.
Und trotz allem, was er in seiner ersten Amtszeit bisher erreicht hat, in dem Ankündigungsvideo, das im Internet erschienen ist, geht er eigentlich nicht so sehr darauf ein. Also hier geht es eher um diese zwei Worte, die immer wieder betont werden, Freiheit und Rechte. Er spricht über das Verbot von Büchern, über Menschen, die versuchen zu kontrollieren, wen man liebt, Menschen, die versuchen, Frauen vorzuschreiben, was sie mit ihren Körpern machen. Er geht in dieser Wiederwahlkampagne also nicht so sehr auf seine Erfolge ein, sondern auf diese Werte wirklich. Was sagst du zu dieser Taktik?
Er versucht genau diese Werte, wie zum Beispiel Freiheit, zu definieren. Und normalerweise ist es ja ein Begriff, der von den Republikanern dominiert wird. Und hier finde ich es ganz interessant, ne? Wenn man einfach nur mal schaut, wo sind die Stärken und die Schwächen von Joe Biden? Er weiß natürlich ganz genau, wenn die Leute einfach nur sich den idealen Präsidenten vorstellen, dann denken die nicht an Joe Biden. Das heißt, was muss man machen? Man muss einen Kontrast aufbauen. Und man sagt natürlich auch so, will ich jetzt, dass die Leute zwangsläufig nur für mich wählen? Keine Chance, so eine Wahl zu gewinnen. Also baue ich den Kontrast zu den Republikanern auf und sage, naja, worum geht's denn hier? Es geht um die Freiheit. Und zwar die Freiheit, dass Frauen selber sich entscheiden können, was mit ihren Körpern passiert. Die Freiheit, dass wir jedes Buch in der Schule auch unterrichten können und auch lesen können. Und die Republikaner im Übrigen wollen dir deine Freiheit wegnehmen. Und jetzt sind ja natürlich die Extreme, ne? Donald Trump und die MAGA Republicans, und sagt, all die Republikaner stehen genau für das, für ein extremes republikanisches Ideal und auch Gedankengut. Und ich stehe im Endeffekt auf der Seite der Freiheit. Insofern sagt er zu jedem einzelnen Wähler und zu jeder einzelnen Wählerin, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder ich, Joe Biden, vielleicht nicht ideal, aber ich sorge dafür, dass du dich selber frei in deinem Land bewegen kannst, oder die Republikaner, die hier Rechte massiv einschränken wollen.
Mhm. Aber die Taktik der Republikaner scheint ein bisschen anders zu sein. Die haben auch ein Video gepostet, richtig, das wurde durch KI erstellt. Und da geht es eher um ihre Vorstellung von der Welt der zweiten Amtszeit von Joe Biden. China marschiert in Taiwan ein, die Welt befindet sich im Krieg, die Stadt San Francisco wird von der Anarchie lahmgelegt. Also die machen es wirklich persönlich bei Joe Biden und zeichnen ein Bild von einem Präsidenten, der von allem überfordert ist. Richtig. Warum macht das die Republican National Committee so?
Jeder Wahlkampf ist ja immer ein Wettlauf um die Definition und ein Wettlauf um die Deutungshoheit. Joe Biden will, dass dieser Wahlkampf im Endeffekt ein Choice zwischen frei und unfrei ist. Dementsprechend zwischen Demokraten und Republikanern. Und die Republikaner wollen auf keinen Fall diesen Choice haben. Die wollen ein Referendum über Joe Biden haben. Die sagen, glauben wir wirklich, dass bis dahin ein 82-Jähriger mit der Erfahrung, die er hat und allem, was auch schon schiefgelaufen ist, in der Lage ist, nochmal unser Land 4 Jahre zu führen. Und im Endeffekt wollen die, dass Leute einmal die Augen zumachen und sagen, wenn nachts um 3 das Telefon im Situation Room, im Weißen Haus klingelt, wer soll drangehen? Soll der wirklich, wenn es irgendwo in Taiwan brennt, soll dann wirklich Joe Biden am Drücker sitzen? Soll der wirklich, oder glauben wir wirklich, dass er der Richtige ist, um eben auch Kriminalität entschieden entgegenzugehen in San Francisco oder in Chicago oder an sonst den ganzen Stellen? Insofern, die wollen wirklich das Argument machen, Joe Biden is not ready. Er ist not fit. Er ist nicht der Richtige für die nächsten 4 Jahre. Und das werden die, glaube ich, hämmern und hämmern und hämmern.
Dabei ist Donald Trump gar nicht so viel jünger als er. Also Trump wäre zum Zeitpunkt der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr auch 78. Also nur ein paar Jährchen jünger eigentlich. In Amerika sagt man dazu no spring chicken.
Du hast natürlich absolut recht. Aber gleichzeitig umhüllt natürlich Donald Trump dieses Narrativ von dem Macher. Demjenigen, der im Endeffekt dort steht, eben der Fels in der Brandung, zumindest für die republikanische Basis, und handelt. Egal, ob es China ist, egal, ob es Russland ist. Ne? Das ist auch der Narrativ, den Trump immer wieder gesagt hat. Mit mir hätte es diesen Krieg in der Ukraine niemals gegeben. Ne? Mit mir wären wir auch nicht in der Bredouille mit China gewesen. Ich bin derjenige, der macht, versus Joe Biden, der alt und schwach ist und ständig nur reagiert und dementsprechend nicht der richtige Steward für unsere Nation ist.
Wie müssen die Demokraten also auf diesen Vorstoß von den Republikanern reagieren jetzt?
Ich glaube, dass man natürlich auf der einen Seite schon Joe Biden auch vital dargestellt werden muss. Und wenn du dir dieses erste Video nochmal anschaust, ne, es ging so gut 3 Minuten, glaube ich, waren es 3 Minuten 5. Ich meine, das waren knapp 800 Schnittbilder in diesem Video drin. Ne? Es war wenig Joe Biden, sondern viel drumherum. Menschen, Gesichter von Leuten. Und dieses Video hatte eine gewisse Dynamik. Und das soll natürlich auch ein bisschen verhindern, dass die Leute einfach immer nur einen doch sehr langsam sich bewegenden Joe Biden sehen. Ne? Und natürlich sehen die Demokraten eine Chance da drin, eben auch die Geschichte zu erzählen. Joe Biden ist nachts nach Polen geflogen, von dort die ganze Nacht durch mit dem Zug damals in die Ukraine gefahren. Das ist noch ein fitter, dynamischer, vitaler Mann. Ob das irgendjemand glaubt, ist natürlich die andere Frage. Insofern, die Demokraten haben viel, viel Aufgaben. Auf der einen Seite Joe Biden nochmal zu rehabilitieren und zu zeigen, dass er doch noch fit genug ist. Und das Zweite, was sie natürlich auch auf jeden Fall machen müssen, und ich glaube, dieser Schwenk fängt gerade an, sie müssen irgendwie Kamala Harris rehabilitieren. Weil natürlich ist auch klar, die Leute sagen, Joe Biden, kann der das überhaupt nochmal durchstehen? Die Rolle von Kamala Harris ist viel, viel größer als je zuvor, weil jeder weiß, die ist wirklich nur ein Schlag, weil jeder wirklich auch weiß, dass sie nur ein Herzschlag vom Oval Office, vom Resolute Desk auch eben entfernt ist.
Aber nicht nur auf demokratischer Seite, sondern auch auf republikanischer Seite gibt es so einige Aufgaben, die jetzt auftauchen. Man sieht auf republikanischer Seite, dass da große Machtkämpfe innerhalb der Partei sind, also zwischen den Mager-Republikanern und den gemäßigteren Mitgliedern der Partei. Was ist da los?
Na gut, der 800 Kilo Gorilla im Raum ist natürlich Donald Trump. Auch wenn er 2-mal impeached ist, auch wenn er indicted ist, also angeklagt ist und wahrscheinlich noch mehrere Anklagen kommen. Ich glaube, dass Donald Trump natürlich trotzdem vorne liegt und das sagen auch alle Umfragen.
Helfen ihm eigentlich diese Anklagen oder schaden sie ihm?
Die Frage ist kurzfristig versus langfristig und Kampagnen sind natürlich immer ein Marathon und nicht nur ein Sprint. Kurzfristig helfen sie ihm auf jeden Fall, weil sie ihn jetzt gerade eben auch in die News katapultieren, weil sie ihm helfen, Geld einzusammeln, weil er eben front and center auf jeder Headline drauf ist. Langfristig aber, wenn er gleichzeitig sich im Gerichtssaal verteidigen muss, abends dann eben noch in irgendeine Debatte reingehen muss und dort mit Ron DeSantis und anderen Republikanern auf der Bühne stehen muss, ich weiß nicht, wie weit das dann auch wirklich hilft. Aber kurzfristig gibt es ihm natürlich maximalen Sauerstoff und zieht die anderen im Endeffekt in ein Vakuum rein.
Ich kann mir vorstellen, dass man sich damit sehr schwer tut, diese Macht wieder abzugeben, wenn man vor der Wahl steht. Ein Joe Biden oder ein Donald Trump, beides Männer, die wirklich auf diese Macht stehen, glaube ich, jetzt zu sagen, ich wäre eigentlich in der Lage, nochmal zu kandidieren, aber ich lasse die nächste Generation ran. Ich kann mir vorstellen, dass sich beide damit sehr schwer tun könnten.
Vor allem Joe Biden, der in seinem ganzen Leben quasi nie was anderes gemacht hat. Erinnere dich, der ist mit 30 eingeschworen worden, jetzt ist er 80. Der war 50 Jahre entweder im Senat oder im Weißen Haus. Ich glaube, der weiß auch nicht wirklich, was er sonst mit seiner Zeit machen würde.
Julius, ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Gespräch zu diesem Thema. Vielen Dank.
Chelsea, danke dir.
Liebe Hörerinnen und Hörer des The Pioneer Briefing Podcast, hier noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung. Dieser Podcast kann nämlich den Deutschen Podcastpreis 2023 gewinnen in der Kategorie Nachrichten und Politik. Wer bei dieser Kategorie am Ende Platz 1 belegt, das entscheiden Sie. Also das Publikum. Wenn Ihnen gefällt, was Sie bei uns hören, dann voten Sie doch für uns. Den Link finden Sie in unseren Shownotes und wenn wir den Deutschen Podcastpreis tatsächlich gewinnen, dann erfahren Sie es natürlich hier.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da geht es fleißig weiter in der Berichtssaison. Meine Kollegin Anne Schwedt in New York weiß, welche Unternehmen ihre Bücher wieder geöffnet haben. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Der Tech-Gigant Apple hat gestern nach Börsenschluss seine Quartalszahlen veröffentlicht. Die Anleger haben im Vorfeld mit einem zweiten Umsatzrückgang in Folge gerechnet. Ist es dann auch so gekommen?
Ja, also insgesamt sind die Verkaufszahlen tatsächlich zurückgegangen um 3% wegen schlechter Zahlen bei iPads und Macs zum Beispiel. Trotzdem konnte Apple die Analystenerwartungen übertreffen. Das lag an den besser als gedachten iPhone-Verkäufen. In dem Bereich gab es einen Umsatzplus von 2%. Verglichen mit dem weltweiten Smartphone-Markt, der in dem Quartal um 15% geschrumpft ist, war das echt ein super Ergebnis. Ein gutes Umsatzplus von 5,5% gab es auch im Service-Geschäft von Apple. Da fallen so Sachen rein wie zum Beispiel monatliche Abos oder App-Store-Gebühren und solche Dinge. Außerdem stellte Apple in Aussicht, Aktien im Wert von 90 Milliarden Dollar zurückzukaufen und die Dividende wurde erhöht um 4% auf jetzt 24 Cent pro Aktie. Die Anleger hier an der Wall Street fanden das super. Für die Apple-Aktie ging es nachbörslich um 2,5% nach oben.
Und dann gab es ja auch noch frische Zahlen vom weltweit größten Mineralölkonzern Shell und vom Biotech-Unternehmen Moderna. Wie sind die ausgefallen?
Also Shell hat trotz der zuletzt niedrigen Gas- und Ölpreise weiterhin gut verdient. Fast so gut wie im Vorquartal, das ja besonders stark war. Damit konnten die Analystenerwartungen deutlich übertroffen werden. Weil der Ukraine-Krieg die Öl- und Gasmärkte aber weiterhin beeinflusst, hält man sich mit Vorhersagen zurück. Man hält aber an den Aktienrückkäufen fest, was auch den Anlegern gut gefallen hat. Bei Moderna bekommt man die sinkende Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff zu spüren. Der Konzernumsatz fiel um fast 70%. Das ist aber immer noch besser als das, was Analysten befürchtet hatten. Das Problem, was Moderna hat, ist, dass der Corona-Impfstoff das einzige kommerzielle Produkt bisher ist. Zwar wird gerade noch über neue Lieferungen für den Herbst verhandelt, aber der Konzern steckt jetzt auch ganz viel Geld in die Forschung von neuen Produkten, zum Beispiel im Bereich Grippe und Krebstherapien. Da die Wall Street aber noch schlechtere Zahlen erwartet hatte, ging es für die Moderna Aktie um 3,2% nach oben.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die gestrigen Deutsche Bahn-Verspätungen im Norden weder von schlechter Planung noch von technischen Störungen verursacht wurden und auch nicht wegen der üblichen Verspätungsansagen.
Grund dafür sind Bauarbeiten. Grund dafür ist eine Signalstörung. Grund dafür sind Streikauswirkungen.
Nein, der Verspätungsgrund war diesmal, eine Frau suchte nach Meteoriten auf den Bahngleisen im Norden von Hamburg. In der Stadt Elmshorn gab es in letzter Zeit häufiger mal Einschlag von Steinstücken aus dem Weltraum. Bisher berichtete das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, 4 Kilo gefunden zu haben. Die Meteoriten fallen vom Himmel und landen auf der Erde. Sie sind sogar noch ein bisschen warm, wenn man sie aufhebt. Für Hausbesitzer Wilfried Labusch aus Elmshorn kam sein Fund auch mit Dachschaden, wie er hier Wetter Online erzählt.
Um 14.30 Uhr gab es einen lauten Knall, als wenn ein Blitz eingeschlagen hat. Und dann haben wir gesehen hier über dem praktisch Hauseingang, dass da ein großes Loch drin war.
So ein Fund ist ein einzigartiges Weltraumsouvenir. Und deswegen machte sich eben auch jene 46-jährige Frau auf die Suche, vor allem auf den Bahngleisen. Sie dachte, dass sie nicht in Betrieb seien, aber das waren sie doch. Zum Glück wurde die Frau bemerkt und die Strecke zwischen Sylt und Kiel rechtzeitig gesperrt. Und dadurch gab es natürlich mehrere Verspätungen, teilweise über eine Stunde. Gefunden hatte sie ja nichts, außer einer potenziellen Anzeige. Statt Grüße aus dem Weltraum gibt es nun wohl Post von der Polizei.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Deutschen so fantasielos sind, wenn es um ihre Online-Passwörter geht. Alle Welt spricht über ChatGPT, die Gefahren von Cyberkrieg, künstlicher Intelligenz und über die gigantische digitale Revolution. Nur hierzulande sind viele Menschen noch auf 90er Jahre Gameboy-Niveau, scheint es. Das Hasso-Plattner-Institut hat die 10 häufigsten Passwörter Deutschlands veröffentlicht. Mit dabei ist tatsächlich das Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manch einer geht auf Nummer sicher und nimmt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch unter den Top 10 der Passwörter ist das Wort Passwort oder ganz international die englische Version Password. Dazu kommen einige Passwörter, die nach Buchstabensalat aussehen, die aber im Grunde einfach nur simple Muster auf der Tastatur sind. Wir lernen, die Menschheit ist und bleibt bequem. Wenn Sie sich jetzt ertappt fühlen, dann ändern Sie doch einfach Ihr Passwort. Mindestens 12 Zeichen, gerne mehr. Abwechselnd Buchstaben, groß und klein, Zahlen, Sonderzeichen und wie immer nicht bei allen Portalen und Mails das gleiche Passwort haben. Damit es weiter heißt, you don't have my password, genauso wie you don't have my number. You don't have my number, but we don't need each other now. We don't need the city, the creed or the culture now. Ich wünsche Ihnen jetzt einen aufgeweckten Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Michael Bröker hier wieder. Same time, same place.